sich der blutige Krieg in Tschetschenien,
protesten Krawallen und zerstörten Häusern,
nationalistischen Rechtspartei,
die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich,
Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
Medienspiegel im November 2016 beginnen wir mit einem Artikel zur Einschätzung der Debatte um Bundeswehreinsätze zur Terrorabwehr im Inneren. Ehe wir schauen, was haben eigentlich 10 Jahre Bundeswehreinsatz in Afghanistan bewirkt, welche Aufarbeitung wäre da eigentlich sinnvoll, dann verlassen wir die Bundeswehr und wenden uns dem NSU-Staatskomplex zu. Und hören hier einen Redebeitrag, der gehalten wurde bei der Demonstration in Gedenken an die Opfer des NSU-Komplexes am 6.11. in Berlin. Also befassen uns mit dem 5. Jahrestag des Bekanntwerden des NSU. Wir schauen, wofür nicht deutschstämmige Menschen in der BRD des Terrors verdächtigt werden, des Terrorismus und einen Prozess etwas beleuchten. Und abschließend schauen wir, welche Wahl hatten die Menschen in den USA, die nicht gerade im Gefängnis sind. Die Analyse und Kritik vom 18. Oktober 2016, also die Nummer 620, hat einen Schwerpunkt, der sich nennt Ländermenschen Abenteuer, wie militärische Mittel zur politischen Normalität gemacht werden. Und hieraus wollen wir euch einen Artikel vorstellen. Dieser heißt Bundeswehr in den Straßen, Militäroffensive, Einschätzungen zur Debatte um Bundeswehreinsätze zur Terrorabwehr in Deutschland.
In der Terrorhysterie während des Sommerlochs hatte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, CDU, die mediale Aufmerksamkeit erobert. Am Tag nach dem für einen Anschlag gehaltenen Amoklauf in München hatte sie verkündet, Bundeswehreinheiten in Alarmbereitschaft versetzt zu haben. Seitdem hält sich der Themenkomplex Bundeswehr und Terrorabwehr hartnäckig. Die Intervalle zwischen entsprechenden Vorstößen der Union, die Bundeswehr der Polizei als Ordnungsfaktor im Inland an die Seite zu stellen, werden wieder kürzer. Neu ist dieser Diskurs allerdings nicht. Bereits 1993, im Kontext kurdischer Proteste gegen türkische Einrichtungen in Deutschland, forderte Wolfgang Schäuble, damaliger Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU, den Einsatz der Bundeswehr. Aktuell sind FußsoldatInnen zur Terrorabwehr in deutschen Großstädten gefragt. Mit ihren in Auslandseinsätzen erlernten Fähigkeiten sollen sie der Polizei im Falle eines Terroranschlags unter die Arme greifen. Diese Vorstellung teilt die Verteidigungsministerin mit höheren Bundeswehroffizieren. So gehören laut Generalleutnant Martin Schelleis, Inspektor der Streitkräftebasis, die Organisation von Checkpoints und der Umgang mit Sprengstoffbedrohung oder Objektschutz zu den ausgewiesenen Fähigkeiten der FeldjägerInnen, auf die der Staat im Falle der Fälle nicht verzichten sollte. Auch wenn eine Grundgesetzänderung zugunsten einer präventiven Präsenz der Bundeswehr auf deutschen Straßen im Moment unwahrscheinlich erscheint, sollte die aktuelle Diskussion in Anbetracht der Entwicklung in den europäischen Nachbarländern durchaus ernst genommen werden. So befindet sich Frankreich seit den Anschlägen in Paris in einem kontinuierlich verlängerten Notstand. In Brüssel patrouilliert das Militär in den Straßen und entlang der gesamten Balkanroute werden SoldatInnen gegen Flüchtende eingesetzt. Die nach der Wiederbewaffnung Deutschlands im Jahre 1955 ins Grundgesetz eingeführte verhältnismäßig strikte Trennung von zivilen und militärischen Aufgaben wird seit der Notstandsgesetzgebung von 1968 Schritt für Schritt aufgeweicht. In der aktuellen Phase des globalen Krieges gegen den Terror geschieht dies auch ohne erneute Grundgesetzänderung. Vielmehr ist es die Neuinterpretation der bestehenden Rechtsnormen durch Politik, Regierungen und Verfassungsgericht sowie der Aufbau neuer militärischer Strukturen. Im Rahmen der sogenannten Amtshilfe ist die Bundeswehr in den letzten 10 Jahren ohnehin mit kontinuierlich zunehmenden Einsätzen im Inland aktiv. Diese reichen von Vorzeigeeinsätzen bei Überschwemmungen und anderen Naturkatastrophen über die gerne präsentierte Hilfe im Rahmen der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten bis hin zur aktiven Unterstützung der Polizei, zum Beispiel während der Proteste gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm im Juni 2007. Teil der Heimatschutzkonzepte der Bundeswehr von 2013 sind Reservisteneinheiten, in deren Aufgabenprofil der Objektschutz angelegt ist. Klarheit darüber, in welchem Fall sie zivile Objekte bewachen sollen, besteht nicht. Hinzu kommt, dass die Bundeswehr, vor allem besagte FeldjägerInnen, in Afghanistan und im Kosovo gemeinsam mit der Bundespolizei an der Ausbildung lokaler Polizeieinheiten beteiligt sind. Die Kontrolle von Menschenmassen im Rahmen der Aufstandsbekämpfung wird allerdings nicht nur ausgebildet, sondern auch selbst praktiziert. Mit diesen Fähigkeiten will sich die Bundeswehr jetzt auch an der Heimatfront aktiv einbringen. Bereits im Entstehungsprozess zum Weißbuch Sicherheitspolitik 2016 der Bundesregierung, das in diesem Sommer veröffentlicht wurde, hatte von der Leyen versucht, eine Grundgesetzänderung zu erreichen. Geeinigt wurde sich dann, nach Widersprüchen seitens der SPD, auf eine Neuinterpretation der Katastrophenhilfe. Auch terroristische Großlagen sollen jetzt als Katastrophe im Sinne des Grundgesetz Artikels 35 verstanden werden. Auf diesem Weg will die Bundesregierung ermöglichen, dass die Bundeswehr mit begrenzten hoheitlichen Befugnissen gegen die Ursachen der Katastrophe, also die TerroristInnen, vorgehen kann. Dass die organisatorische Vorbereitung auf die Zusammenarbeit von Polizei, Bundeswehr und Katastrophenschutzkräften schon weit fortgeschritten ist und längst ihre eigene Dynamik entfaltet, wird durch die tröpfchenweise veröffentlichten Abläufe der angeblichen Terrornacht in München deutlich. Die Bereitschaft kam, so die offizielle Version, durch eine informelle Frage auf der untersten Ebene zustande. Ein Reservist des Kreisverbindungskommandos war in den Krisenstab der Stadt München geeilt, wie es mittlerweile im Rahmen der zivilen militärischen Zusammenarbeit ZMZ gang und gäbe ist. Dort angekommen, wurde er gefragt, was die Bundeswehr zur Verfügung stellen könnte. Dabei sei die Fähigkeit der FeldjägerInnen, den Verkehr zu regeln und Absperrungen zu errichten, sowie die Unterstützung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr in den Raum gestellt worden. In Folge wurden das Landeskommando in München und das Kommando Territoriale Aufgaben in Berlin informiert, welches sich aufgrund der heiklen Anfrage ein Okay von der Verteidigungsministerin persönlich einholte. Dieses von den Arbeitsabläufen geradezu idealtypische Vorgehen der ZMZ-Strukturen führte gegen 21.30 Uhr, nur eine Stunde nach Kontaktaufnahme mit dem Landeskommando, dazu, dass rund 100 FeldjägerInnen und SanitäterInnen für den Einsatz bereitstanden. Das Bezeichnende an diesem Vorgehen ist, dass trotz rechtlicher Bedenken Bundeswehreinheiten für eine polizeiliche Aufgabe bereitgestellt wurden, noch bevor eine offizielle Anfrage durch die Behörden des Freistaats Bayern gestellt worden war. Das hier beschriebene Vorgehen stellt allerdings in Bezug auf Naturkatastrophen und Großunfälle keine Neuheit dar. So unterhalten die Landeskommandos und das Kommando Territoriale Aufgaben parallel zu den zivilen Strukturen operierende Lagezentren, um bei Bedarf schnellstmöglich SoldatInnen und Gerät zur Verfügung stellen zu können. Aktiv werden die Verbindungsstrukturen der Bundeswehr allerdings auch bei Großereignissen wie Kirchentagen oder Gipfeltreffen. So ist davon auszugehen, dass im Planungsstab für den G20-Gipfel im kommenden Sommer in Hamburg bereits jetzt Verbindungsoffiziere der Bundeswehr aktiv beteiligt sind. Seit den Ereignissen in München haben sich einige Innenminister der Union für eine gemeinsame Übung von Polizei und Bundeswehr zur Terrorabwehr stark gemacht. Nach einem Beschluss vom August soll die Vorbereitung im Februar 2017 abgeschlossen sein. Neben Bundesinnenministerium und Verteidigungsministerium werden sich Polizeibehörden der Länder Bayern, Baden-Württemberg, Bremen und Nordrhein-Westfalen aktiv beteiligen. Die übrigen Bundesländer erhalten einen Beobachterstatus. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger, SPD, ließ dazu verlautbaren: Wir wollen etwas üben lassen, von dem wir ausgehen und hoffen, dass es nie eintreten wird. Als Szenario für die Übung sind anhaltende Terrorakte in mehreren Bundesländern, zum Beispiel in Bahnhöfen und Flughäfen, geplant. Wenn die Polizei dann an ihre Grenzen stößt, könnte die Bundeswehr laut Innenminister Thomas de Maizière, CDU, in den Bereichen Transport, Sanitätsdienst, Aufklärung und FeldjägerInnen zum Einsatz kommen. Während also Transporthubschrauber PolizistInnen verfrachten, kümmern sich SanitäterInnen in gepanzerten Fahrzeugen um Verletzte. Drohnen und Spähpanzer versuchen, den Feind zu entdecken, und Feldjägereinheiten sorgen für die Ordnung von Räumen. Die Übung findet aber nicht auf der Straße, sondern in muffigen Dienstzimmern statt. Es ist ein Stresstest für PolizistInnen und Militärs, die über mehrere Tage in Echtzeit ein virtuelles Szenario bearbeiten. Unklarheiten über Einsatzmöglichkeiten, Alarm- und Befehlsketten sollen ausgeräumt werden. Unter dem Namen Lükex findet diese Form der Übung im Bereich des Katastrophenschutzes seit 2002 mit Beteiligung der Bundeswehr statt. Dabei mussten terroristische Bedrohungen bereits als Begründung für Szenarien zur Abwehr von atomaren, biologischen oder chemischen Kampfstoffen herhalten. Der Einsatz von SoldatInnen als Hilfspolizei im Inland wurde allerdings bis jetzt auch im Rahmen dieser Übungen ausgeschlossen. Ausblick. Die offizielle und formaljuristische Ultima Ratio eines Bundeswehreinsatzes im Inland wird, wie beschrieben, bereits jetzt auf den untersten Ebenen des Katastrophenschutzes strukturell außer Kraft gesetzt. Die Abläufe in München und die anstehende Übung zeigen erneut, dass es sich ausschließlich um eine Frage von Opportunität und politischem Willen der EntscheidungsträgerInnen handelt, ob die Bundeswehr aktiv wird. Im Nachhinein kann dann allenfalls vor einem Gericht eingeklagt werden, dass ein Einsatz unrechtmäßig war. Einen direkten Einfluss auf zukünftige Szenarien gibt es mit diesem Weg allerdings kaum. Zumeist führt eine Klage eher dazu, dass ein juristisch unklares Verhalten zumindest in Teilen legitimiert wird und sich der Rahmen für zukünftige Situationen zugunsten der Bundeswehr verschiebt. Spätestens im Fall einer Anschlagsserie wie in Paris oder Brüssel ist davon auszugehen, dass die Bundeswehr auch für polizeiliche Aufgaben aus den Kasernen geholt wird. Die organisatorischen Vorbereitungen sind ohnehin bereits getroffen und werden in den anstehenden Übungen weiter geprobt. Sind die Abläufe einmal eingespielt, werden Einsätze auch bei geringeren Anlässen wahrscheinlicher. Um diese Entwicklungen zu bremsen oder gar aufzuhalten, wird allerdings ein medialer Aufschrei allein nicht helfen. Dafür kann nur kontinuierlicher Widerstand, beispielsweise bei entsprechenden Übungen, sorgen. Im Falle eines nationalen Ausnahmezustandes infolge eines größeren Terroranschlages dürften sich diese Möglichkeiten auf ein Minimum reduzieren, wie die Situation in Frankreich eindrücklich zeigt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Vorstoß der Verteidigungsministerin, der von diversen Länderinnenministern flankiert wird, allerdings als diskursives Ereignis zu betrachten. Durch die Argumentation mit Extremfällen erhält eine militärische Logik Einzug in weitere Teile von Politik, Verwaltung und Gesellschaft. In einem Paradigma der allumfassenden Sicherheit wird die Trennung von Polizei und Armee, eine Konsequenz aus den historischen Erfahrungen des Nationalsozialismus, als zu überwindendes Hindernis dargestellt. Während von der Leyen nicht in der Lage war, eine Grundgesetzänderung durchzusetzen, wird die mediale Terrorhysterie genutzt, um den Rahmen zukünftiger Einsätze zu weiten und sich zugleich als Garantin für Law and Order zu präsentieren.
In unserem nächsten Artikel kommen wir weg von der Bundeswehr im Inneren zur Bundeswehr im Ausland und dazu, was ein solcher Bundeswehreinsatz, der in Afghanistan 10 Jahre gedauert hat, gebracht hat und was eigentlich nötig wäre. Dieser Artikel aus der Graswurzelrevolution vom November hört ihr jetzt.
Noch immer ist nichts gut in Afghanistan. Auch für Afghanistan die Zeit der Bundeswehrstationierung in Nordafghanistan und vor allem deren Hauptstützpunkt Kunduz, eine 300.000 Einwohnerinnenstadt, würde man sich in Deutschland eine kritische Aufarbeitung wünschen. Eine solche geschieht offensichtlich in den britischen Parlamentskommissionen, wodurch wenigstens ein innerdemokratischer Mindestanspruch gewahrt bleibt, vor dem etwa in der BRD und auch in Frankreich, wo seit nun einem Jahr der Notstand herrscht, keineswegs gesprochen werden kann. Die Bundeswehr hatte in Kunduz über mehr als ein Jahrzehnt hinweg den Auftrag, die Region zu befrieden. Wieder einmal muss im Ergebnis konstatiert werden, dass genau das eben mit Militäreinsätzen nicht geht. 2013 übergab die Bundeswehr die Verantwortung am Standort Kunduz den einheimischen Sicherheitskräften. Ende 2014 zogen offiziell alle NATO-Kampftruppen aus Afghanistan ab. Real blieben bis heute rund 12.000 Berater, Ausbilder und vor allem US-Spezialkräfte im Land. Das Ergebnis dieses Bundeswehreinsatzes kann inzwischen alljährlich bewundert werden. Bereits im Oktober 2015 gelang es den seither überhaupt nicht befriedeten Taliban, gelegentlich verstärkt durch IS-Kämpfer, Kunduz für rund 2 Wochen zu besetzen, das dann mühsam wieder freigekämpft werden musste. Ebenso nun 2016. Am 28. September 2016 besetzten die Taliban das Stadtzentrum von Kunduz. Kunduz wurde so zum Symbol der Verschlimmerung der sicherheitspolitischen Situation in Afghanistan. Schon zu dem Zeitpunkt, als im europäischen Brüssel eine Afghanistan-Geberkonferenz zur Stabilisierung des Regimes in Kabul stattfand. Wieder gelang es den Regierungstruppen, erst nach fast 2-wöchigen Gefechten und nach teilweise freiwilligem Rückzug verbliebener Taliban Kunduz am 12. Oktober zurückzuerobern. Besonders makaber, dass die US-Luftwaffe dabei einmal mehr ein Krankenhaus der Ärzte ohne Grenzen bombardierte, wobei mindestens 22 Menschen ums Leben kamen. Auch in anderen Landesteilen waren die Taliban offensiv. Ein weiterer Luftschlag traf ein Haus in der Provinz Nangarhar, wo 12 Dorfbewohnerinnen starben, was sogar von der Hilfsmission der UN in Afghanistan, UNAMA, scharf kritisiert worden ist. Die Vereinigten Nationen sprachen alarmiert im Juli von einer Rekordzahl von Toten und verletzten Zivilisten im ersten Halbjahr 2016 für Afghanistan. Offiziell wurden 1.601 Tote und 3.565 Verletzte gezählt. Das waren 4% mehr als in derselben Periode des Vorjahres, Zahlen, die selbst laut UN-Einschätzung zu tief veranschlagt werden. Seit der Einführung offizieller Angaben von Ziviltoten in Afghanistan im Jahr 2009 ist das gleichwohl Rekord. Seit 2009 gab es bis zum 30. Juni 2016 insgesamt 23.000 Tote und 41.000 Verletzte in Afghanistan. Friede sieht anders aus. Und vor diesem Hintergrund ist jede Diskussion der BRD um Rückführung von Geflüchteten nach Afghanistan nur zynisch. So sieht die aktuelle Lage in den von Frankreich und Deutschland bisher mit Militärintervention überzogenen Kriegsschauplätzen aus. Und in der BRD erhebt sich heute keine Stimme einer öffentlich wahrgenommenen Person wie damals 2009, die von Margot Käßmann mehr, die sagt, nichts ist gut in Afghanistan. Wenigstens die Absichtserklärung bei der Einrichtung des NSA, einer britischen Parlamentskommission, aus den Fehlern des Irakkrieges lernen zu wollen, würde den Parlamenten in Frankreich und Deutschland gut zu Gesicht stehen und eine künftige EU-Armee zumindest wieder erschweren. Aber noch die beste Absichtserklärung hat es auch im Falle Großbritanniens nicht verhindert, von Frankreich in den Libyen-Krieg gezogen zu werden. Selbst wenn der Parlamentarismus einmal funktioniert, wie bei den kritischen Kommissionsberichten des britischen Parlaments, kommt die Einsicht, wenn überhaupt, zu spät. Auch das liegt in der Natur der parlamentarischen Herrschaft und der von ihr im Augenblick, in dem es darauf ankommt, immer wieder legitimierten Kriegspolitik. Wir werden um den Aufbau einer neuen, massenhaften Antikriegsbewegung von unten nicht herumkommen. Am 4.11.2016 jährte sich das Bekanntwerden des NSU, eines terroristischen Nazi-Netzwerkes, zum fünften Mal. Es gab keine staatliche Veranstaltung, es gab keine Schweigeminute für die Opfer des NSU im Bundestag. Es gab noch nicht mal einen Gedenkgottesdienst. Hingegen gab es zwei Konferenzen, einmal in Frankfurt bereits im Oktober zum NSU. In Hamburg am 4.11. gab es ein internationales Hearing. In Berlin gab es eine Aktionswoche mit vielen Veranstaltungen. Und in Zwickau und Berlin gab es Demonstrationen und es gab verdammt wenig Presse. Sowohl zu den nichtstaatlichen Aktionen als auch zu dem staatlichen Beschweigen des NSU. Wir kommen jetzt zum Redebeitrag am 6.11. in Berlin.
Am 6.11. haben wir auf der Demonstration in Gedenken an die Opfer des NSU-Komplexes Rassismus tötet, Konsequenzen jetzt, vom Vortag in Zwickau erzählt. Redebeitrag irgendwo in Deutschland. Wir haben gestern eine Demonstration anlässlich des 5. Jahrestages der Selbstenttarnung des NSU in Zwickau veranstaltet. Mit uns waren 600 Menschen bei Dauerregen auf der Straße, um gegen Naziterror und rassistischen Normalzustand zu protestieren. Die Reaktionen der AnwohnerInnen waren unterschiedlich. Von Pöbeleien aggressiver Nazis und mehreren Hitlergrüßen aus Fenstern entlang der Route hin zu Interesse, Zustimmung und mehreren Personen, die sich unserer Demonstration angeschlossen haben. Mit unserer Demonstration wollten wir in Zwickau, dem Ort, von dem aus der Großteil der Morde des NSU begangen werden konnte, auf die arbeitsteilige Verknüpfung von schweigender bis zustimmender Bevölkerung und den mörderischen Aktionen der Neonazis hinweisen. Wir haben in Frage gestellt, wie tief in den Untergrund Nazi-TerroristInnen irgendwo in Deutschland eigentlich gehen müssen. Das gilt insbesondere für Zwickau als spezifisch sächsische Ausprägung einer bundesweiten Realität. Ein breites Netzwerk ermöglichte dem NSU dort einen komfortablen Rückzugsort, trotz eines Lebens im Untergrund. Frühere NachbarInnen berichten von Beate Zschäpe als nette Frau und Katzenmama. Die Hitlerbilder, die im Nachbarschaftstreff genutzten Partykeller eines Nachbarn gefunden wurden, zeugen von ideologischer Zustimmung und Verbundenheit in der Zwickauer Frühlingsstraße. Neonazis in Zwickau und Chemnitz betrieben neben Kleidungsgeschäften auch Baufirmen und Security-Unternehmen. Sie errichteten seit den 90er Jahren eine funktionierende Infrastruktur, die sowohl Geld einbrachte, als auch die Grundbedingungen für das Leben des NSU im Untergrund schuf. Ralf Marschner, Inhaber einer Baufirma, mehrere Shops für Nazi-Bekleidung und eines rechten Labels, war vermutlich zeitweise Arbeitgeber des NSU-Trio. Ein solches Miteinander von Neonazis und in Anführungsstrichen normalen BürgerInnen zeichnet ein gesellschaftliches Klima, das fortbesteht. In Sachsen und bundesweit sind Übergriffe und Anschläge auf Geflüchtete und alle anderen, die als Fremde oder Feinde markiert werden, Alltag. Das BKA zählt 2016 bereits über 800 Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte. In Heidenau kommt es 2015 sogar zu pogromartigen Ausschreitungen. In Bautzen finden im September 2016 Menschenjagden auf Geflüchtete statt. Auch in Zwickau protestieren mehrfach mehrere tausend DemonstrantInnen gegen die Einrichtung von Geflüchtetenunterkünften. Im Mai kommt es zu einem Brandanschlag auf die Unterkunft an der Kopernikusstraße. Ende 2015 wurden Molotow-Cocktails gegen die Geflüchtetenunterkunft im benachbarten Krimmitschau geschleudert. Weitere Angriffe in den letzten Jahren richten sich unter anderem gegen einen Dönerimbiss und eine Obdachlosenunterkunft. Das Straßenbild prägen zahlreiche Sprühereien mit NS und rassistischem Inhalt. Es kommt immer wieder zu körperlichen Übergriffen auf MigrantInnen, Geflüchtete und Linke, bei denen Umstehende nicht eingreifen oder nicht ihrer Verantwortung gerecht werden. Ohne nennenswerten Widerspruch durch die Mehrheitsbevölkerung formiert sich aktuell eine völkische Bewegung. Dass Zwickau für die Neonazi-Szene noch immer eine ganze Erlebniswelt bietet, mit Bekleidungsgeschäften, rechten Kampfsport-Events, Neonazi-Konzerten, des ungehemmten Auslebens rechten Gedankenguts bei lokalen Fußballvereinen und Arbeitsplätzen bei den nationalgesinnten KameradInnen, darüber wird in Zwickau nicht gerne gesprochen. Auch die Selbstenttarnung des NSU hat nicht zu einem Umdenken geführt. Eine Gedenktafel für die Opfer ist politisch unerwünscht und ein Schulprojekt zum Thema wurde zunächst vom Kulturausschuss der Stadt sabotiert. Nun geht die AfD gegen das Projekt vor. Dieses Desinteresse an Aufklärung und Erinnerung verhöhnt die Opfer des NSU und rechter Gewalt in Deutschland. Hier gab es keine Opfer. Weshalb sollte es so eine Kundgebung dann bei uns geben? gab die Bürgermeisterin Findeis am ersten Jahrestag nach der Selbstenttarnung des NSU zu Protokoll und setzte sich dafür ein, dass nicht mehr von der Zwickauer Terrorzelle geschrieben würde. Schließlich könne die Stadt nichts dafür, dass sich das rechte Terrortrio ausgerechnet in Zwickau niedergelassen habe. Unsere Demonstration stand unter dem Titel »NSU in Zwickau – kein Gras drüber wachsen lassen«, bezogen auf die Grünfläche, die auf der Ruine des letzten Wohnortes von Bönhardt, Mundlos und Schäpe eingerichtet wurde. Wir wollen also die Zwickauer Zustände in die Öffentlichkeit zehren und gegen den rassistischen Alltag in Zwickau, Sachsen und deutschlandweit auf die Straße gehen. Wir erinnerten an die Opfer der Mord- und Anschlagsserie des NSU und drücken unsere Solidarität mit ihnen und ihren Angehörigen aus. Wir wollten auf die Neonazi-Strukturen und ihre nachbarschaftliche Komfortzone hinweisen und diese zurückdrängen. Wir fordern nach wie vor die Abschaffung aller Inlandgeheimdienste, die unter dem Label Verfassungsschutz operieren und verdeckte Aufbauarbeit für neonazistische Gruppierungen betreiben. Wir fordern insbesondere eine Auseinandersetzung mit und Aufarbeitung der rassistischen Morde durch einen internationalen Untersuchungsausschuss und unter Einbeziehung der Angehörigen in die Aufklärungsarbeit. Nichts und niemand wird vergessen.
Vom NSU-Staatskomplex kommen wir nun zu Menschen, die des Terrorismus bezichtigt werden hier in der BRD, da sie Kundgebungen angemeldet haben, da sie Gelder gesammelt haben, etc. Zwar geht es hier um den sogenannten 129b. Dieser Paragraph des Strafgesetzbuches macht es möglich, sogenannte im Ausland aktive terroristische Gruppen zu verfolgen. Und es handelt sich mal wieder um die Verfolgung von Menschen, die in der PKK aktiv sein sollen. Und hierzu ein Artikel aus der aktuellen Analyse und Kritik. Ein Prozess ohne Straftat. In Berlin wurde ein Strafverfahren gegen einen kurdischen Aktivisten eröffnet. Ein vietnamesischer und ein kurdischer Gefangener verbringen die tägliche Stunde Hofgang gemeinsam. Sie haben keine gemeinsame Sprache, können sich nicht unterhalten. Bis Ali durch einen Zufall herausfindet, dass er und sein Mitgefangener beide Schach spielen können. Von nun an bringt er immer sein Schachspiel mit auf den Gefängnishof. Ein Spiel, um der totalen Isolation ein Schnippchen zu schlagen. Eine Isolation, die beide teilen. Das Berliner Kammergericht hält die angeordneten Haftbedingungen für Ali bis heute aufrecht. Keine Teilnahme an Gruppenveranstaltungen, keine gemeinsame Arbeit, 23 Stunden Einschluss in der Zelle, Besuch nur mit gläserner Trennscheibe unter Überwachung eines LKA-Beamten. Das ist das Schicksal eines wegen Mitgliedschaft in einer sogenannten terroristischen Vereinigung Inhaftierten. Am 11. Oktober hat nun die Hauptverhandlung im Verfahren gegen Ali Hidir Dogan vor dem Kammergericht begonnen. Ihm wird von der Generalstaatsanwaltschaft vorgeworfen, in den Jahren 2014 und 2015 Berliner Gebietsleiter für den Deutschland, den USA, der EU sowie in der Türkei verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, kurz PKK, gewesen zu sein. Er habe unter anderem kurdische Demonstrationen und Kulturfestivals
sowie eine Mahnwache während des Kampfs um Rojava mit organisiert und im Vorfeld der türkischen Parlamentswahlen im letzten Jahr Wahlkampf für die prokurdische HDP betrieben. Am ersten Verhandlungstag kam das Kammergericht den Antrag der Verteidigung nicht nach, das Verfahren bis zur Überprüfung der Verfolgungsermächtigung auszusetzen. Eine solche Ermächtigung muss das Justizministerium immer dann erteilen, wenn es um nicht-europäische Vereinigungen geht. Ansonsten entsteht ein Verfahrenshindernis und das Verfahren ist einzustellen. Das Justizministerium soll dabei eigentlich prüfen, ob die Bestrebungen der Vereinigung gegen die Grundwerte einer die Würde des Menschen achtenden staatlichen Ordnung oder gegen das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind. Und nicht, ob sich die Strafverfolgung gegen Kurdinnen gerade im Hinblick auf das Verhältnis zur Türkei gut macht. Zwei dicke Aktenordner mit gebündelten Aktenbestandteilen wurden allen Verfahrensbeteiligten sofort übergeben. Diese müssen dann der Hauptverhandlung nicht mehr verlesen werden, sondern können ganz stillschweigend als Verurteilungsgrundlage genutzt werden. Eine in Solidarität angemeldete Kundgebung hatte kurzfristig dazu geführt, dass die Verhandlungen in einen Hochsicherheitssaal verlegt wurde, in den der Angeklagte hinter einer Glasscheibe sitzen musste. Zurzeit verurteilen die Oberlandesgerichte in ganz Deutschland wieder kurdische Aktivisten. Bei dem Prozess in Berlin handelt es sich um das 10. Verfahren in diesem Jahr. Die bisher verhängten Strafen liegen zwischen 2,5 und 6 Jahren. Gegen die kurdische Bewegung wird dabei ein erhebliches Arsenal an Überwachungstechnik eingesetzt. Vor allem eine umfassende Telekommunikationsüberwachung ist es, auf die sich die Urteile stützen. Hinzu kommen Observationen, Kameras zur Überwachung kurdischer Vereine, aber auch sogenannte Behördenzeugnisse des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Diesen unterschrieben von Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen persönlich finden sich regelmäßig der lapidare Satz: Hier wurde bekannt, dass X seit XY Gebietsleiter der PKK für das Gebiet YZ ist. Nähere Begründungen oder aber Angaben, woher diese Informationen kommen, fehlen. Auch bei der Frage, warum es sich bei der PKK ihrer Meinung nach um eine terroristische Vereinigung im Ausland gemäß § 129b Strafgesetzbuch handelt, machen es sich Strafverfolgungsbehörden und Gerichte leicht. In Anklageschriften werden Anschläge der kurdischen Volksverteidigungskräfte HPG aufgeführt, über die sich das Bundeskriminalamt per Internetrecherche unter Zuhilfenahme des Google Translators informiert. Bezüglich der Frage, ob denn nicht durch den Friedensprozess und mit der Erklärung Öcalans zu Nevros 2013 in einen Waffenstillstand überzugehen und sämtliche Guerilla-Einheiten aus türkischem Staatsgebiet abzuziehen, eine Änderung in der Haltung der PKK erkennbar sei, äußert sich der Sachbearbeiter ähnlich lapidar. Wie stets in der Geschichte der Organisation habe es sich dabei um eine rein taktisch motivierte Entscheidung gehandelt, die aber an der Ausrichtung der Organisation darauf, Mord und Totschlag zu begehen, nichts geändert habe. Auch Cem Aydin, den zweiten Berliner Gefangenen, dessen Prozess im November eröffnet werden soll, werden ausschließlich an sich legale Tätigkeiten vorgeworfen. Konkrete Straftaten sollen beide nicht begangen haben. Dennoch, der nach dem 11. September 2001 eingeführte § 129b Strafgesetzbuch und dessen Anwendung auf die kurdische Bewegung seit 2010 machen Haftstrafen für beide möglich und wahrscheinlich. Beide gehen davon aus, dass der Hintergrund ihrer Festnahme vor allem in dem Flüchtlingsdeal zwischen EU und der Türkei zu sehen ist. Anlässlich dessen der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan davon sprach, er habe Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Liste mit 4.500 Namen übergeben, die Deutschland bitte zu bestrafen habe. Damit wird auch, wie es Erdogans Kalkül ist, die Entwicklung in der kurdischen Region Rojava torpediert. Nachdem von nicht allzu langer Zeit noch Politikerinnen bis hin zur CDU davon sprachen, auch die Frauenverteidigungseinheiten in Rojava und Volksverteidigungseinheiten in Rojava in ihrem Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat mit Waffen unterstützen zu wollen, verhält sich die EU nun anlässlich des türkischen und islamischen Einmarsches in die syrische Grenzstadt Jarablus still und sperrt stattdessen gerade diejenigen ein, die sich für Basisdemokratie, kollektives Wirtschaften, Geschlechtergerechtigkeit nicht nur auf türkischem und syrischem Staatsgebiet, sondern weltweit einsetzen. Hier ist die Solidarität auch der nicht-kurdischen linken Öffentlichkeit gefordert. Bereits in Österreich hatten die Wählerinnen, also diejenigen, die einen österreichischen Pass haben, die Wahl zwischen einem rechten Grünen und einem FPÖ-Kandidaten. In Polen sind die Kaczynski-Brüder, also der eine, der noch lebt, wieder an die Macht gekommen. In Kroatien gibt es rechte Politikerinnen, die bekannte Akteure sind aus dem dortigen Bürgerkrieg. Russland, Türkei, überall kommen rechte Präsidentschaftskandidaten an die Macht. In den USA war es nun ähnlich, aber mit dem Artikel von Telepolis wollen wir schauen, welche Wahl hatten eigentlich die Bürgerinnen mit US-Pass in den USA gehabt. Und der Artikel heißt US-Präsidentschaftswahl, Polizeistaat oder Krieg.
Am 8. November dürfen die US-Bürger zwischen Pest und Cholera wählen. Die Geschichte der Demokratie in den Vereinigten Staaten sei von etlichen knappen Fluchten geprägt, warnte schon 2008 der US-Journalist Bill Moyers. Immer wieder hätten autoritäre Tendenzen die Fundamente des bürgerlich-parlamentarischen Systems in den USA unterminiert. Doch sei es in historischen Umbruchssituationen auch immer wieder gelungen, den Ansturm antidemokratischer Kräfte abzuwehren. Angesichts der zunehmenden Macht des Geldes und einer Politik von Angst und Ablenkung scheine die Demokratie in Amerika aber langsam das Glück zu verlassen, so Moyers. Keine 8 Jahre später scheint sich Moyers Warnung vollauf zu bewahrheiten. Die langfristige, schleichende Aushöhlung der bürgerlich-demokratischen Institutionen, in deren Verlauf die USA längst in das Stadium einer bloßen Postdemokratie eingetreten sind, droht in einem manifesten, autoritär-faschistischen Bruch umzuschlagen. Der amerikanische Staat ist nicht mehr in der Lage, seine Funktion als ideeller Gesamtkapitalist wahrzunehmen, um im Interesse der Stabilisierung des Gesamtsystems auch mächtige Partikularinteressen einzudämmen. Der Staatsapparat ist offensichtlich zur Beute konkurrierender Machtfraktionen degeneriert. Die Institutionen der bürgerlichen Demokratie sind zur hohlen Fassade verkommen, hinter der verfeindete Oligarchenclans um die Macht kämpfen. Ukrainische Verhältnisse haben sich in der abgetakelten Hegemonialmacht des spätkapitalistischen Weltsystems etabliert. Dies ist anhand des gegenwärtigen Wahlkampfes offensichtlich geworden. Denn selbstverständlich haben die Wähler in den USA keine Wahl. Die beiden Kandidaten, die in der sozial zerrütteten Führungsnation des Westens zur Wahl stehen, sind Teil einer obszön reichen oligarchischen Herrschaftsschicht, deren bornierte ökonomische Interessen vermittels der Eroberung von staatlichen Machtpositionen durchgesetzt werden sollen, was gerade zur Erosion des Staatsapparates beiträgt. Man kennt sich in der abgeschirmten Welt der Superreichen. Hillary Clinton und Donald Trump verbindet eine lange Bekanntschaft, die erst im Laufe des Wahlkampfes in erbitterte Konkurrenz umschlug. Man tanzt auf denselben Hochzeiten, geht gemeinsam Golf spielen in exklusiven Clubs und man hilft sich mit Spenden aus, um sich für alle Fälle abzusichern. Für Donald Trump würde der Wahlsieg somit einem unerwarteten Jackpot gleichkommen. Ein politisch unbedarftes Mitglied der US-Oligarchie, bei dem sich charakterliche Labilität mit rechtsextremen Ansichten mischt, könnte allen negativen Prognosen zum Trotz ins US-Präsidentenamt gewählt werden. Der scheidende US-Präsident warnte folglich in eindringlichen Worten vor einer Wahl Trumps. Die Welt befindet sich am Abgrund, so Obama wörtlich. Dabei hat sich niemand größere Verdienste um den kometenhaften Aufstieg des Halbfaschisten Trump erworben als dessen Konkurrentin, Hillary Clinton. Clinton konnte sich nur durch massiven Betrug überhaupt gegen ihren linken Mitbewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gegen Bernie Sanders durchsetzen. Sie ist die schlechtere Kandidatin. Sie ist nichts weniger als ein Symbol der abgehalfterten, bankrotten und korrupten politischen Elite der USA. Ohne massiven, historisch beispiellosen Wahlbetrug, ohne die gnadenlose Instrumentalisierung des Apparats der Demokratischen Partei zu ihrem Gunsten, wäre die landesweit verhasste Establishment-Kandidatin Clinton niemals zur Präsidentschaftskandidatur vorgedrungen. Allein schon diese Nominierung einer im Machtsystem Washingtons rettungslos versumpften Kandidatin durch den demokratischen Machtapparat stellte eine politische Katastrophe dar. Die Kandidatin Clinton ist offensichtlich eine Katastrophe, weil die Prekarisierung und Verelendung breiter Bevölkerungsschichten in den USA, die von der amerikanischen Oligarchie schlicht nicht wahrgenommen wird, ein politisches Ventil finden muss. Clinton steht für Kontinuität, also für fortgesetzte Verelendung. Nachdem der brave Sozialdemokrat Bernie Sanders vom neoliberalen Clinton-Lager mittels blanken Wahlbetrugs aus dem Rennen gemobbt wurde, findet diese wachsende soziale Unmut nun im Präfaschisten Donald Trump sein Sprachrohr, der die sozialen Abstiegserfahrungen und Abstiegsängste der Unter- und Mittelklasse mit Rassismus und Xenophobie anreichert. Mit den evidenten Manipulationen der Vorwahl zugunsten Clintons hat die Demokratische Partei den US-Bürgern einen gangbaren Weg genommen, ihren Wunsch nach Veränderungen in progressiven Politikformen auszudrücken. Nun folgt der reaktionäre Gegenschlag. Die US-Wahlen sind somit nicht mal mehr formell als Mittel des Politikwechsels gangbar, sodass die Illusion einer demokratischen Wahlfreiheit verschwunden ist. Der kommende Urnengang wird auch ein Rennen um die effektivsten Formen der Wahlmanipulation sein. Die ohnehin vor allem von den Republikanern gegen Minderheiten praktizierten Formen der Exklusion bei Wahlen dürften nun von beiden Lagern forciert werden. Die extreme Rechte macht angesichts dieses offenen Geheimnisses einer mehr oder minder manipulierten Präsidentschaftswahl inzwischen massiv für ihren Kandidaten Trump mobil. Mittels einer Einschüchterungskampagne wollen Nazis, rechtsextreme Milizen und der Ku Klux Klan sich als Wahlbeobachter aufspielen und Minderheitenwähler vom Urnengang abhalten. Angesichts des knappen Rennens bereiten sich viele Rechtsextremisten bereits auf den militanten Ernstfall vor, auf gewalttätige Auseinandersetzungen. Viele der waffenstarrenden Milizen trainieren bereits fleißig für den Bürgerkrieg, mit dem sie drohen, sollte ihr Kandidat am 8. November unterliegen. Die Chicago Tribune berichtete Ende Oktober über die offenen Aufrufe zum Bürgerkrieg innerhalb des Trump-Lagers, die zumeist gerade durch die vergangenen Erfahrungen mit Wahlfälschungen begründet werden. Ein Rechtsextremist erklärte gegenüber der Zeitung, dass die knappe Wahl leicht gefälscht werden könne und dass man sich nun am Rande eines Bürgerkriegs, eines Rassenkrieges befinde. Eine Wahlniederlage Trumps wäre der Funken, der das auslöst. Die wandelnde politische Katastrophe, die diesem rechtsextremistischen Milieu einen massenhaften Zustrom von ökonomisch bedrängten Menschen beschert, wurde gerade im Wahlkampf von ihrer Vergangenheit eingeholt. Die unablässigen E-Mail-Enthüllungen über die korrupten und schlicht illegalen Machenschaften der Clintons, über ihre Käuflichkeit, über die evidenten Manipulationen der Vorwahl gegen Sanders, über ihren zusammengerafften Reichtum haben bisher jeden Vorsprung Clintons gegenüber ihren rechtsextremen Konkurrenten Trump einschmelzen lassen. Dieser oligarchische Halbnazi hätte für gewöhnlich allein durch seinen obszön zur Schau gestellten Rassismus und seine widerlichen frauenfeindlichen Äußerungen jede Wahlchance verloren, wäre da nicht die Establishment-Kandidatin Clinton, deren politische Schmutzwäsche nun in der Endphase des Wahlkampfes zum Vorschein kommt. Am Vorabend der Wahl müssen sich die US-Bürger somit zwischen zwei reaktionären Oligarchen entscheiden, zwischen zwei Kandidaten, die historisch schlechte Popularitätswerte aufweisen. Die permanenten Enthüllungen über die oligarchischen Machenschaften der Clintons wurden von den Demokraten als eine Verschwörung des finsteren Russlands Putins gebrandmarkt, um hierdurch von deren skandalösem Inhalt abzulenken. Und tatsächlich kann es sich bei der umfassenden Mail-Kampagne gegen Clinton nicht um das Werk von Amateuren handeln. Dafür sind die Enthüllungen zu umfassend, sie sind zu gut platziert. Mit den offenen Angriffen des FBI gegen die Clinton-Kampagne, als dessen Chef James Comey mitten im Wahlkampf-Endspurt neue Ermittlungen gegen Hillary ankündigte, scheint aber eine andere Option wahrscheinlicher. Teile des aufgeblähten, über eine Orwellsche Machtfülle verfügenden Sicherheitsapparates der USA ergreifen im Wahlkampf offen Partei für Trump. Das FBI, das eine Präsidentschaftskandidatur des linken Demokraten Sanders durch die Weigerung Comeys vereitelte, im vergangenen Sommer Ermittlungen gegen Clinton aufzunehmen, steht nun fest hinter dem Halbnazi Trump, wie der britische Guardian jüngst berichtete. Die tiefe Abneigung gegenüber Clinton im FBI resultiere gerade aus der Empörung darüber, dass Comey keine Ermittlungen in der E-Mail-Affäre gegen sie im vergangenen Juli aufgenommen habe, obwohl dies offensichtlich hätte der Fall sein müssen. Die oligarchischen Kämpfe um Machtstellungen durchziehen somit immer stärker den Staatsapparat der USA, der damit an Stabilität verliert. Auseinandersetzungen zwischen Fraktionen und Seilschaften, die früher unter der Oberfläche dieser Machtapparate blieben, gelangen nun an die Öffentlichkeit. Das vom fanatischen Antikommunisten John Edgar Hoover aufgebaute FBI, seit jeher ein Ort der Reaktion in den USA, steht somit genauso hinter dem Halbnazi-Trump wie der KKK und die rechtsextremen Milizen der USA. Hinter der begeisterten Imperialistin Hillary Clinton stehen hingegen weite Teile des reaktionären außenpolitischen Establishments der Vereinigten Staaten, das mittels einer verstärkten Konfrontationspolitik die erodierende amerikanische Hegemonialstellung restaurieren möchte. Faschismus oder Imperialismus, Polizeistaat oder Krieg. Obama hatte recht, die Welt steht angesichts dieser Wahl am Abgrund. Dabei ist es aber egal, ob nur Hillary oder Donald der nächste Präsident der USA wird.
Das war der linke Medienspiegel. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de. Und tschüss. Thank you.